Wenn die KI alles Kognitive besser kann, heute schon oder bald, und die Roboter alles Physische besser können, heute schon oder bald, dann gibt's eine Domäne, die die beiden niemals können werden, Mensch sein. Also richtig Mensch sein. Und dann ist es aber nicht ausreichend, einfach Mensch zu sein, sondern aus meiner Sicht ein exzellenter Mensch zu sein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Hier kommen die zu Wort, die vorausdenken, vorangehen und Verantwortung übernehmen. Menschen, denen es nicht reicht, auf die Zukunft zu warten, sondern sie aktiv gestalten wollen. Im Hier und Jetzt. Unser heutiges Thema: Zukunftsincome. Künstliche Intelligenz verändert gerade alles. Arbeit, Geschäftsmodelle und vor allem die Frage, wie wir in Zukunft unser Einkommen sichern. Viele reagieren mit Angst, andere mit Aktionismus. Mein heutiger Gast steht für etwas Drittes: strategische Klarheit. Dr. Piero Micic ist einer der führenden Zukunftsmanager Europas, Gründer der Future Management Group und jemand, der seit Jahrzehnten daran arbeitet, Zukunft nicht vorherzusagen, sondern gestaltbar zu machen, zu managen. Wir sprechen über die KI-Wirtschaft, Megatrends, über Business Wargaming und vor allen Dingen über die Frage, wie wir in Zeiten von KI unser Einkommen sichern und warum Einkommen neu gedacht werden muss. Servus Piero, herzlich willkommen hier im Zukunftszeichen-Podcast.
Hallo Stefan.
Wir starten direkt rein. Da hast du sicherlich eine Antwort drauf. Was ist Zukunft für dich?
Zukunft, ganz allgemein formuliert, ist der Zeitraum vor uns. So, jetzt kann man da noch ganz viel draus machen. Es gibt 5 Arten von Zukunft. Es gibt die Zukunft, die auf uns zukommt, und es gibt die Zukunft, die wir gestalten. Das ist erstmal der erste Unterschied. Ja, das eine ist passiv, das andere ist aktiv. Die, die auf uns zukommt, die kann man analysieren und betrachten in der Kategorie Wahrscheinlichkeit. Also wir sehen was, wir können es uns vorstellen. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Und die Wahrscheinlichkeiten sind immer subjektive Erwartungswahrscheinlichkeiten. Man kann viel rechnen, aber wenn es um 3, 5, 10 Jahre geht, dann bleibt es dabei, dass es eher Einschätzungen sind, die auf guten Argumentationen beruhen. Dann gibt es eine Zukunft, die ist überraschend. Da rechnen wir nicht damit und haben uns noch nicht mal vorgestellt, dass es passieren könnte. Das ist zwar alles plausibel, aber eben unwahrscheinlich. Also ist das Gegenteil. Das sind die beiden Zukünfte, die von außen kommen. Dann gibt es eine Zukunft, da können wir uns viele Dinge vorstellen. Das sind Chancen, das sind Möglichkeiten. Was könnten wir alles tun? Das ist ein sehr kreativer Blick. Da gibt es die Zukunft, die wir erstreben. Da haben wir uns entschieden, was wir wollen. Man könnte sagen, das ist normativ. Da setzen wir die Norm und sagen, so soll es sein. Und es gibt eine Zukunft, die plant. Da wollen wir planen. Da wollen wir uns konkret Dinge vornehmen, die wir jetzt tun, um diese erstrebte Zukunft zu gestalten. Das sind 5 Arten von Zukunft. Es gibt nicht 6 oder 4, sondern genau diese 5.
Ich glaube, das sind auch deine Zukunftsbrillen, wenn ich mich richtig erinnere.
Sehr guter Gast.
Das ist die Grundlagen deiner Arbeit, genau. Aber stell dich noch mal kurz unseren Hörern vor. Wer bist du und wo kommst du her und wie lange machst du das eigentlich alles schon?
Ich habe die Future Management Group gegründet 1991. Da war ich noch Student. Ich war einerseits fasziniert vom Unternehmertum, andererseits fasziniert von Zukunft im Sinne von Technologien, was wird alles anders sein, was wird alles gehen und möglich sein. Und dann habe ich im Studium den Begriff Frühwarnsystem, strategisches Radar gelesen. Das waren damals theoretische Konzepte. Ich hatte schon viel früher beschlossen, ich will unbedingt immer selbstständig sein. Und das war das Spezialgebiet, auf das ich mich damals konzentriert habe. Als 24-Jähriger war es noch nicht so wirklich möglich, Strategieberatung zu machen. Da hätte man mich nicht genommen. Aber mit dieser Spezialisierung habe ich angefangen. Das hat gut funktioniert. Und dann haben wir das weiter ausgebaut, weil nur Foresight, nur die Zukunft verstehen, das hilft schon. Man kann mehr von der Zukunft sehen, man kann mehr von der Zukunft verstehen. Aber man muss auch mehr von der Zukunft haben. Und dafür braucht es dann Entscheidungen und Strategien. Und dann haben wir das erweitert, so dass wir sagen, wir schauen voraus, helfen unseren Klienten mehr zu sehen, mehr zu verstehen Und dann aber auch die Entscheidungen zu treffen und Strategien zu entwickeln und sie umzusetzen, zu implementieren, die Menschen im Unternehmen dafür zu gewinnen, damit man von der Zukunft auch mehr hat.
Ich habe dich ja am Anfang bewusst und ich hoffe auch richtig nicht als Zukunftsforscher betitelt, sondern Manager, sondern das ist auch so ein bisschen, was in deiner Mission sicherlich steckt, dass du eben diese Zukunftssicherheit von Unternehmen ja begleiten oder eben auch gestalten willst. Das ist ein Unterschied zu anderen bekannten Zukunftsforschern, oder?
Ja, das hat ein bisschen etwas mit der deutschen Sprache zu tun. Also wir haben das englische Wort Futurist im Deutschen übersetzt als Zukunftsforscher. Futurist geht noch. Ich bin auch Gründungsmitglied der Association of Professional Futurists in den USA. Aber Zukunftsforscher führt die Menschen auf ein falsches Gebiet, weil Zukunftsforschung liefert im Prinzip nur Rohmaterial. Mhm. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kann dieses Rohmaterial verwenden. Das ist so, wie wenn der Tischler sich Holz einkauft. Aber man muss eben das Werk daraus machen. Also die Entscheidung oder die Strategie. Und das ist das, was wir tun. Zukunft macht ja für das menschliche Wesen immer nur dann wirklich Sinn, wenn man es im Hier und Jetzt wirksam macht. Ansonsten ist es einfach nur interessant und spannend. So, und wenn mich jemand als Zukunftsforscher vorstellt, dann ist das die einzige Schublade, die Menschen haben für solche Leute, die sich mit Zukunft befassen. Aber es ist eben viel mehr Zukunft machen. Mhm. Und in der Mangelung anderer Wörter habe ich das Zukunftsmanagement genannt, nämlich Umgang mit der Zukunft in den Köpfen der Führung und der Mitarbeiter. So wie es Qualitätsmanagement gibt, da geht man ja mit der Qualität um. Wie es Innovationsmanagement gibt, da managt man eben die Innovation im Unternehmen. Und deshalb nenne ich das Zukunftsmanagement mit diesen verschiedenen Bereichen und Sichtweisen.
Ja, ein Beispiel ist mir noch im Kopf, wo auch, glaube ich, die Praxisnähe herkommt. Ein Kunde, den wir auch gemeinsam mal betreut haben, war Rema. Ja. Ich glaube, da habt ihr aus so einer Zukunftsstrategie dann auch, seid ihr in die Markenarbeit eingestiegen. So, und dann habe ich auch verfolgt, daraus ist dann der Sonnenlichtmanager geworden. Und das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, als ich mich hier für den Podcast vorbereitet habe. Das ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her. Aber wenn man nach Frankfurt fährt an der Autobahn, dann sieht man das jetzt riesengroß prangernd. Und ich finde, das zeigt eigentlich, was auch Zukunftsstrategie praxisnah dann nachher auch an Markenarbeit, an Kommunikation eben entstehen kann.
Ja, also das ist das strategische Element Positionierung. Ist jetzt nicht nur das Marketingverständnis davon. Mhm. Positionierung im Blick der Kunden, aber auch gegen Wettbewerber, es Wettbewerbern bewusst schwer machen zu kopieren. Und Sonnenlichtmanager war einer der Vorschläge, die wir gemacht haben, weil Varema hatte damals ein Portfolio, das sich anbot, wo es sich anbot, diesen Begriff zu verwenden, um nicht zu sagen Sonnenschutzsysteme.
Mhm. Du verwendest auch oft den Begriff Zukunftsfreude.
Ja.
Hat man auch nicht so oft in dem Kontext gehört. Was verstehst du darunter? Weil das hat mir auch immer gefallen, dass hier irgendwo auch so eine Empathie vielleicht für Zukunft drinsteckt.
Ich habe bestimmt 25 Jahre lang, wenn nicht mehr, immer meine E-Mails oder Newsletter, Bücher und so weiter unterschrieben oder am Ende von Videos immer gesagt, have a bright future. Habe imperativ eine glänzende Zukunft vor dir. Sorge dafür. Das macht kein anderer für dich, sondern das musst du für dich machen. Weil wir alle wissen, wenn sich Menschen auf was freuen, dann geht es ihnen besser, als wenn sie das nicht tun.
Ist auch ein Buchtitel, glaube ich, ne? Genau.
Ja. Hm. Und jetzt haben wir eine Zeit, die in Europa, in Deutschland, aber nicht nur, von sehr vielen Zukunftsängsten geprägt ist. Ob das jetzt nun die politischen Ereignisse sind, ob das Energieversorgung ist, ob das unsere Finanzen sind, überall gibt es Probleme, die wir alle selbst verursacht haben als Menschen, als Menschheit, weil wir in der Vergangenheit nicht so wirklich an die Zukunft gedacht haben. Oder nicht ausreichend. Jedenfalls war es uns wichtiger, dass wir damals uns wohlgefühlt haben. Also typisch das Rentensystem in Deutschland 1957 auf Umlageverfahren umgestellt, obwohl es deutliche Signale gab, dass die Leute eben nicht immer Kinder kriegen, wie Adenauer das polemisch gesagt hat. So, und diese Zukunftsängste sind berechtigt, sie sind vielfältig. Und dann fragt man sich, wie kriegen wir dann die weg? Wie können wir das überwinden? Zukunftsfreude ist das Einzige, womit man Zukunftsängste wirklich lindern kann. Man kann natürlich die Probleme lösen, aber um sie zu lösen, muss ich ja aufbrechen, muss ich ja neu investieren, muss ich auch mal was riskieren. Dem menschlichen Gehirn ist aber, wie vorhin schon mal angedeutet, die Zukunft immer egaler, immer gleichgültiger als die Gegenwart. Also unser Jetzt-Ich ist ein emotionaler Riese und unser Zukunfts-Ich ist ein emotionaler Zwerg. So wie auch unser Jetzt-Wir und unser Zukunfts-Wir sehr unterschiedlich sind. Wer gewinnt immer? Oder meistens, es gewinnt der emotionale Riese. So, und deshalb brauchen wir ein Gegengewicht. Wir brauchen etwas, wofür es sich lohnt, auf etwas zu verzichten, sich anzustrengen, zu riskieren, zu investieren. Und das passiert nicht anders, als wenn ich mich auf diese Zukunft freue. Und deshalb sagen wir, wir brauchen in einem Unternehmen immer ein Bild von der nächsten Ära dieses Unternehmens. Dass wir uns klar vor Augen stellen, wie unser Unternehmen, wie unser Team in der Zukunft aussehen soll. Das ist dieser normative Teil, da haben wir uns entschieden, darauf arbeiten wir zu. Und das meint Zukunftsfreude. Wir brauchen Zukunftsfreude, damit wir überhaupt aktiv werden. Und wenn ich einen Faktor nennen sollte, der uns hier in Deutschland im Wesentlichen fehlt, also im Wettbewerbssinne gesehen, dann ist das Zukunftsfreude.
Das war eine sehr schöne Erklärung. Mir ist es nur auch hier bei der Vorbereitung aufgefallen, weil wir für einen Kunden, Leonard Weiß, Freude am Bauen erleben, haben wir die Marke ein bisschen intensiviert und gerefreshed, wie man so schön sagt. Und da ist auch Zukunftsfreude als Kernelement rausbekommen. Und so also dieses Thema, wir gestalten das heute vom Morgen. Ja, und das ist natürlich für eine Baufirma, wo man erstmal nur tiefe Gräben sieht. Und dann aber die Infrastruktur in Zukunft entsteht, die wir brauchen für Zukunftsfreude. Deswegen fand ich das eine spannende Geschichte. Das kann auch eine Unternehmensleitbild stützen.
Also Leonard Weiß ist ein Klient von uns, mit dem wir regelmäßig gearbeitet haben in letzter Zeit. Also es kann durchaus sein, dass das beeinflusst.
Spannend. Gut, dann müssen wir darüber nochmal sprechen. Ja. Jetzt geht es so ein bisschen zum Handwerkszeug, würde ich sagen. Ihr habt ein Future Management Group Megatrend-System. Vielleicht können wir da mal kurz drauf gucken und wie sich das vielleicht auch von anderen ja, so Trend-Maps oder Roadmaps vielleicht unterscheidet. Vielleicht kannst du da so ein bisschen kurz drauf eingehen, auch wenn wir es jetzt nicht vor uns sehen. Was steckt da drin? Was ist für euch ein Megatrend? Welche zeitlichen Dimensionen stecken dahinter? Und ihr habt das ja alles so ein bisschen, sieht man auf der Webseite, wie so eine Art, aus der Chemie, sage ich mal, so eine Art...
Das Periodensystem, ja.
Periodensystem, danke dir für diese Hürde, ja, genau, aufgesetzt.
Ja, dieses Trendsystem ist bewusst aus Elementen zusammengesetzt. Es gibt ja so Trendsysteme, da sieht man dann so einen U-Bahn-Fahrplan. Es gibt Trendsysteme, die sind so konzentrische Kreise, das ist weiter weg oder näher dran. Man kommt auf solche Dinge, wenn man nicht mit Führungsteams relativ viel arbeitet, sondern, ja, aus welchen Gründen auch immer. Jedenfalls, wir brauchen für ein Unternehmen eine Vorlage, wie sähe ein universelles Trendsystem aus. Also was man öffentlich sieht, das ist die oberste Ebene, die hat noch zwei Ebenen darunter, sodass eben jede Technologie, also wenn es Energietechnologien sind, dann geht das eben tiefer in regenerative Speichertechnologien und so weiter. Und das sind Elemente deshalb, weil für das einzelne Unternehmen sind das tatsächlich einzelne Faktoren, die relevant sind, oder die wir relevant machen können. Und deshalb ist die zwingende Verbindung zwischen diesen einzelnen Trends, wie man das häufig sieht, eher aus meiner Sicht naiv, sondern wir brauchen wirklich das volle Sortiment. Deshalb haben wir das als Trendsystem dargestellt, so wie ein Periodensystem der Elemente.
Und wenn man KI, aber wahrscheinlich hast du die Antwort schon gegeben, ist jetzt nicht auf der obersten Ebene, ist kein Megatrend für euch? Oder ist es eben ein Trend,
doch,
der...
KI. Ja, okay. KI ist auf der obersten Ebene, das heißt dort nur Intelligentisierung. Ja. Wir haben ja, es gibt ja häufig das Missverständnis auch, da wird dann eine Technologie genannt, also beispielsweise künstliche Intelligenz, und dann nennt man das einen Trend. Jetzt rein begrifflich, eine Technologie kann als solche noch kein Trend sein, sondern die Verbreitung der Technologie, die zunehmende Leistungsfähigkeit der Technologie, das sind dann Trends. Und deshalb nennen wir das Intelligentisierung, weil das tatsächlich einen Verlauf, eine gerichtete Entwicklung andeutet. Also das ist absolut auf der obersten Ebene. Das ist es dort auch schon seit Jahrzehnten, nur hat man es eben nicht so wirklich wahrgenommen. Also wenn wir früher, vor 20, 30 Jahren, über künstliche Intelligenz gesprochen haben, dann wurde das relativ leicht als Fantasterei abgetan. Und heute sind wir mittendrin, heute ist es klar, heute ist es ernst und heute ist es folgenreich. Und wenn man jetzt aus all den technologischen Entwicklungen etwas rausnehmen würde, was der zentrale Treiber ist, dann ist das KI. Weil wir bisher alles, was wir in der Welt gemacht haben, als Menschen und Menschheit, mit dem menschlichen Gehirn gesteuert haben und erdacht haben und gemacht haben. Und dieses menschliche Gehirn bekommt jetzt massive Unterstützung. Und deshalb ist es egal, was wir tun, ob wir in der Medizintechnik sind oder ob wir in der Kunstszene sind, es ist immer KI getrieben.
Vielleicht kannst du uns nochmal entscheidende weitere Megatrends nennen, die eben die Wirtschaft in Zukunft prägen werden.
Dieser Begriff Megatrends ist auch etwas überstrapaziert. Aus diesem Trendsystem machen wir sogenannte Trendszenarien. Bedeutet, wenn es so weitergeht ohne Systembrüche und ohne große Überraschungen und Diskontinuitäten, dann werden wir dort landen. Das ist ein Trendszenario. Ein zentrales Trendszenario, das auch ganz am Anfang steht, ist, Energie wird nachhaltig und preiswert. Darf man in Deutschland fast nicht sagen, weil die Medienwirklichkeit immer eine andere ist. Aber faktisch findet eine massive Investitionswelle in erneuerbare Energieträger statt, also sowohl Solar als auch Wind, und ebenso massiv in Verbraucher, also Elektromobilität und die Elektrifizierung der gesamten Wirtschaft. Wir könnten unsere Wirtschaft, unser gesamtes System zu 75% heute schon elektrifizieren. Und massive Investitionen in die Speicher, genauso auch in die Netze. Also Energie assoziieren wir ja immer als knapp, teuer und dreckig. Und alle drei Attribute werden immer weniger wahr sein.
Und die Kernfusion in dem Zusammenhang, sorry, weil da habe ich auch gehört, dass die so alle Probleme dann in 20, 30 Jahren für uns lösen wird.
Wir werden, wenn es so weitergeht, Trendszenario, werden um 2050 oder 60 90% der Erde, des Energiebedarfs der Erde regenerativ erzeugen. Man muss ja auch sich vergegenwärtigen, sobald ein System elektrifiziert ist, braucht es die Hälfte oder weniger des Primärenergieversorgung wegen der höheren Wirkungsgrade. Was wir heute tun mit der Verbrennung ist wirklich, ja, dumm, aber wir hatten vorher keine anderen Möglichkeiten. Wenn aber die Preise sowohl für Akku pro Kilowattstunde als auch die Kilowattstunde produzierten Stroms, wenn die allein in den letzten 12 Jahren um 90% gesunken sind und weiter sinken werden, wenn wir neue Zellchemien haben werden, also jetzt von den NMC zu LFP-Akkus und auch noch Natrium-Ionen-Akkus weitergehen, das wird immer preiswerter. Und auch die Rohstoffe dafür sind auch mit heutiger Technik weitgehend vorhanden oder alle vorhanden. Also nichts davon ist wirklich selten. Könnte jetzt in die Tiefe gehen. Wir holen 8,8 Millionen Kilotonnen Öl aus der Erde jedes Jahr, aber nur 180 Kilotonnen Lithium. Mhm. Also 8,8 Millionen und 180. Also die Vorstellung, dass wir die Erde umgraben müssen für das Ganze, ist einfach absurd. Insofern ja, Energie wird ein zentraler Engpasskandidat sein, weil wir letztlich alles so skalieren, auch die KI-Trainingszentren, die Inferenztechnik für künstliche Intelligenz. Alles das wird aber so drastisch billiger, dass es letztlich auf die Energiekosten zurückfällt. Aber wie gesagt, dort haben wir massive Steigerungen und massiven Preisverfall. So, das sind einfach gute Nachrichten. Ein anderes wäre, wir werden länger und gesünder leben, immer noch mehr, als wir es schon tun. Ja, vor 100 Jahren wollte nicht wirklich jemand von uns gelebt haben. Wir hatten, als wir die Rente eingeführt haben in den 1870ern, wurde die Rente gezahlt ab 70 und wir lebten im Durchschnitt 50 Jahre lang. Es kommt gerade ja massiv Intelligenz in die Welt. Also KI macht uns produktiver, macht uns kreativer und wird letztlich dazu führen, dass wir in wirtschaftlich gesehen, materiell gesehen, in einer sehr viel besseren Welt leben werden. Aber der Übergang dahin, der wird nicht ganz so einfach sein.
Und wir sind eigentlich gerade gespürt in diesem Übergang. Wie lang der geht, ist eine andere Frage, aber andere nennen das Omnikrise etc., wo wir in Unsicherheit schweben. Aber trotzdem gehört es im Moment gerade dazu, dass wir in dieses nächste Level uns hineinbewegen, ne? Und das hast du auch schön gerade eben erklärt mit viel Wissen. Ich merke, Zukunftsmanager brauchen Tiefgang. Danke für diese vielen Zahlen und Fakten. Wir sind ja heute auch zusammengekommen, um so das Thema, ja, wie verdienen wir in Zukunft Geld? Was verändert sich in unserer Wirtschaft ganz konkret für uns als Bürger und Bürgerinnen? Und bevor wir da auf deine 13 Empfehlungen genauer eingehen, vielleicht nochmal so allgemein das Thema, was unterscheidet KI-getriebene Transformation von früheren technologischen Umbrüchen, dass man das vielleicht nochmal so fokussiert betrachtet.
Bisher haben wir entweder unsere Kraft erweitert, unsere Dexterität, unsere Fertigkeiten erweitert, und wir haben in gewisser Weise unsere kognitive Kraft erweitert, was das Rechnen betrifft, was Verwaltungsvorgänge betrifft und Ähnliches. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit können wir unsere kognitive Kapazität nachbilden und sind dabei, in diesem Jahr wird das stattfinden, in so gut wie jeder Benchmark zu übertreffen. Das ist also dieses, das Gehirn bekommt die Unterstützung und nicht nur unser Körper und unsere, sagen wir mal, einfachen kognitiven Fähigkeiten. Das ist der eine Unterschied. Das ist viel grundlegender. Wir haben uns immer definiert über unseren Geist. Und das, der war unangetastet. Ja, ich weiß, man hat vor 50 Jahren schon befürchtet, dass die Computer dann alle Arbeiten machen. Aber 50 Jahre später sind wir so weit, dass man das tatsächlich befürchten kann, vielleicht hoffen kann, jedenfalls beobachten kann. Und der zweite Punkt, der zweite Faktor ist, es geht sehr viel schneller als jede Transition der Vergangenheit, als jede technologische Disruption und Umwälzung. Und in dieser Kombination, in der Mächtigkeit und in der Geschwindigkeit, wird es dazu führen, dass wir zum ersten Mal nicht genauso viele Arbeitsplätze schaffen können und nicht werden, wie überflüssig gemacht werden durch Automatisierung. Auch deshalb, weil es wird ja neue Aufgaben geben, aber die sind auch schon maximal KI und Robotik unterstützt, sodass es in der Summe, in der Menge drastisch weniger werden. Also meine Annahme ist, dass wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren 60-80% unserer heutigen Tätigkeiten in Summe gesehen nicht mehr durch Menschen erledigen lassen. Und das ist eine massive Transformation, wie wir sie bisher noch nicht hatten.
Das war auch schon meine nächste Frage und da hatte ich eigentlich nur noch anschließend, wenn du 60-80%, was heißt das wirklich und was heißt es auch nicht? Kannst du da Beispiele vielleicht nennen, um es ein bisschen greifbarer zu machen, wenn man auf Branchen guckt oder so etwas? Ja.
Ja. Also man muss sich schon überlegen, dass man andersherum sucht, was denn nicht KI machen kann. Letztlich ist es dort, wo Entscheidungen getroffen werden, wo Ziele bestimmt werden, wo der Zweck bestimmt wird, der Sinn bestimmt wird. Das ist eine, weil wir sollten, das ist nicht garantiert langfristig, aber wir sollten darauf achten, dass wir immer die Chefs der KIs bleiben. Da gibt es Gefahren, aber für den Moment und auf absehbare Zeit ist das keine große Gefahr. Es sind unsere Werkzeuge weiterhin. Wenn man ein Team von Programmierern sich vorstellt als Pyramide, dann ist es heute schon so, dass fortschrittliche Unternehmen, ob jetzt Lemonade als Versicherer oder Microsoft als Hyperscaler für Software und Cloud-Anbieter, dass dort bis zu 80% des Codes jetzt schon von KI geschrieben werden. Also die Pyramide der Coder, der Programmierer, wird schon von unten aufgefressen, was Tätigkeiten betrifft. Und es ist nicht so, dass der Code schlechter ist, weil die KI oder eine KI, eine andere KI, kann den Code auch prüfen. Also sogar die Beaufsichtigung ist im Prinzip automatisierbar. Das heißt, diejenigen, die mit den Kunden sprechen, diejenigen, die den Auftrag definieren, die Softwarestrategen und die Softwarearchitekten, die braucht es weiterhin. Aber diejenigen, die dann das Geplante, die bestimmte Funktion, die die Software haben soll, fertig programmieren, fertig schreiben, die brauchen wir zum guten Teil heute schon nicht mehr. Brauche nicht mehr klingt nicht gut, aber braucht man nicht mehr, um das zu tun, was die Kunden haben wollen und was die Kunden bereit sind zu bezahlen. Wenn man von einem Anbieter für Software ein Angebot bekommt und man weiß, dass der mit KI arbeitet, die Software funktioniert aber und kostet einen Bruchteil, dann wird es keinen Kunden geben, der freiwillig sagt, nein, ich nehme lieber die menschlich geschriebene Software und zahle dafür das Zehnfache. Das wird nicht stattfinden. Aber der Kunde wird darauf Wert legen, dass er mit einem Menschen darüber spricht, wie diese Software sein soll, dass man gemeinsam sich austauscht, dass man Vertrauen erzeugen kann. Dieses Interface zum Kunden, das wird menschlich bleiben in den meisten Fällen. Also man muss es immer daran messen, werden Kunden bereit sein, mehr dafür zu bezahlen, dass es ein Mensch macht. Und ehrlich, wenn man ehrlich zu sich ist,
nicht so viele Themen mehr.
So, und diese Analogie mit dem Programmiererteam, das kann man im Prinzip mit jedem Unternehmen machen. Deshalb stellen viele Anwaltskanzleien schon deutlich weniger bis keine Neulinge mehr ein. Das ist alles keine gute Entwicklung, auf den ersten Blick gesehen. Deshalb bei den Beratungen ist das ähnlich, bei den Agenturen ist das so ähnlich, auch bei Produktionsunternehmen ist das so ähnlich. Ja, also die Pyramide wird von unten praktisch aufgefressen. Also. So, deshalb sage ich, 60-80% all der Tätigkeiten, die nicht direkt am Kunden sind, die unserem Auftraggeber, das ist entweder der Kunde oder eben ein Kollege intern, die dem nicht wichtig sind, dass es ein Mensch macht, all diejenigen werden wegfallen.
Also auf das Menschengemachte, auf die menschliche Exzellenz, da kommen wir jetzt gleich drauf, weil du Agentur angesprochen hast. Wir als Kommunikations-Digitalagentur sind natürlich auch mittendrin in diesem Sturm, nenne ich es jetzt mal, der Veränderung. Und wir haben jetzt natürlich auch in unseren Strategietagen auch so wieder neue Narrative eben entwickelt. Und es gibt ja durchaus, nicht immer ganz grundsätzlich, jeder Trend hat einen Gegentrend, aber dieses No-AI-Thema, wo Kommunikation, wo echte Menschen wieder auch Themen besetzen sollen, authentisch Marken praktisch vertreten, das ist im Moment gerade auch extrem, ich sage jetzt mal für uns, on vogue oder im Mittelpunkt, weil wir damit natürlich einerseits die menschliche Kreation wieder einen Wert beimessen und natürlich auch, man kann beobachten, dass die Algorithmen in Social Media natürlich genau solchen KI-Content einfach nicht entsprechend bewerten. Es wird erkannt, dass er aus KI generiert ist und dementsprechend auch nicht so, der Algorithmus nicht so diesen Contest ausspielt. Also würdest du sagen, es gibt da ganz grundsätzlich ein menschliches Aufbegehren nach Echtheit, nach wirklichem Gefühl wieder, weil wir irgendwann auch spüren, was KI generiert wird. Also Code sicherlich nicht. Also den Code, den spüre ich nicht. Also da ist es, das, um das klarzustellen. Aber, ja, aber wenn es um Kommunikation geht, dann ist da sicherlich doch eine Essenz drin, oder?
Also ich bin ja grundsätzlich immer optimistisch und positiv. Nur es braucht einen realistischen Blick auf das, was kommt. Ja, also wenn jemand segelt, dann darf er sich nicht das Wetter wünschen, sondern muss auf das Wetter schauen, das wahrscheinlich herrschen wird. Es gibt heute noch Menschen, die hören Musik nur auf dem Plattenspieler und auf Vinyl. Es gibt Menschen, die zahlen relativ viel Geld dafür, dass die Uhr, die sie tragen, mechanisch ist. Es wird auch Menschen geben, die zahlen gerne sehr viel mehr dafür, dass das, was ihr Werk ist, ein Produkt, ein Kunstwerk, eine Illustration, eine Kampagne von einem Menschen gemacht ist. Nur der Aufwandsvorteil und der Preisvorteil ist so groß, dass das nicht sehr viele sein werden. Ich habe kürzlich mit einem Fotografen gesprochen, der sagte, ja, aber das mit KI, das konvergiert doch alles zu einem Einheitsbrei. Das ist Pfeifen im Walde. Mhm. Wir entwickeln Optionen, Chancen für unsere Klienten und waren dabei schon immer sehr kreativ, weil wir uns Vorlagen, Werkzeuge, kreativitätsfördernde Fallbeispiele, Hunderte davon, wenn nicht Tausende, genommen haben und jeweils aus einer Branche auf die andere übertragen haben, geschaut haben, wie das auf das Unternehmen passt und so weiter. Das funktioniert heute in viel größerer Menge, mit viel höherer Qualität und zu deutlich niedrigeren Kosten. Jeder Kreationsprozess besteht aus Kreation und Selektion oder Mutation und Selektion wie in der Natur. Die Vielzahl der möglichen Lösungen kann ein Mensch so schnell gar nicht denken. Google DeepMind hat vor 2 Jahren schon, fast 3 Jahren, 380.000 neue kristalline Strukturen entwickelt. Die Menschheit kannte über Jahrhunderte entwickelt, bis dahin nur 50.000. Wir haben also Jahrhunderte zukünftiger Entwicklung oder Jahrzehnte mindestens in die Gegenwart gezogen und den Möglichkeitsraum sehr viel größer gemacht. Wer glaubt, dass das ein Mensch auch kann und dass es Menschen geben wird, die das gerne bezahlen, der macht sich was vor. Aus diesen Möglichkeiten auszuwählen, das sollten immer Menschen machen. Ja, man kann natürlich vorbewerten, man kann natürlich Kriterien geben. Da spart man sich sehr viel anstrengende Bewertungsarbeit. Aber letztlich ist das, was ich vorhin meinte mit, wir müssen Chefs bleiben. Wir geben den Auftrag, wir bestimmen den Zweck. Und wir sind auch die Abnehmer. Das heißt, wir entscheiden, ob das gut ist. Oder letztlich unser Kunde entscheidet, ob das gut ist, unser Klient. So funktioniert es.
Und das steht nicht in meinem Skript, aber ich muss es jetzt fragen, wo siehst du die Zukunft der Agenturen, der Kommunikations-Digitalagenturen? Hast du da ein Bild?
Also je nachdem, welchen Zeithorizont man nimmt, das, was für uns als Menschen im Moment relevant ist, sind vielleicht die nächsten 10, 20 Jahre. Wir können das Pyramidenmodell, das ich für mein Coda-Team verwendet habe, anwenden. Um das Gleiche zu tun, brauchen wir und werden unsere Kunden bezahlen deutlich weniger Menschen. Jetzt kann man sich verschiedene Strategien dazu überlegen. Was ich mit meinem Team mache, ich habe praktisch die Vereinbarung, wir wollen zusammenbleiben. Aber das hat Voraussetzungen. Also ich habe nicht den Wunsch, mein Team zu verkleinern. Aber es hat ein paar Voraussetzungen, nämlich die eine, dass jeder von uns in seiner und ihrer Rolle ein meisterhafter Nutzer von KI wird. Jeder. Dass wir als Team gemeinsam zentral bestimmen, an welchen Stellen wir uns besonders stärken wollen, durch gemeinsame Systeme hin zu unseren Klienten. Damit müssen wir nicht effizienter nur werden, sondern, das ist der große Unterschied, produktiver. Wir denken alle KI immer nur in Effizienz, weil wir uns noch vorstellen können, was wir heute tun. Das, was wir zukünftig tun werden, können wir uns schon schwieriger vorstellen. Wenn wir immer nur in Effizienz denken, dann fallen tatsächlich immer nur Jobs und Rollen weg und Aufgaben. Aber wir könnten sehr viel mehr bewirken mit dem gleichen Team. Auch das Coder-Team kann, so wie es ist, vielleicht 90% der Menschen davon, kann sehr viel mehr Nutzen schaffen, kann sehr viel mehr guten Code schreiben, kann sehr viel mehr Lebensqualität da draußen schreiben. Das braucht aber Wachstum. Nicht alle können wachsen, deshalb wird es nicht überall fein sein. Aber wir werden sehr viel mehr Aufgaben haben, immer nah am Menschen, wo es eine emotionale Wirkung für Menschen hat. Und davon können wir die meisten noch nicht sehen. Deshalb, ja, die Agentur, das, was sie heute macht, da braucht sie vielleicht noch 10-20% der Menschen. Je nach Zeithorizont. Pyramide wird von unten aufgefressen. Aber das, was eine Agentur, in welcher Spezialisierung auch immer, zukünftig bewirken können wird, da sind noch viele Wachstumspotenziale. Produktivität ist praktisch unendlich. Effizienz, da kann ich immer nur so viel sparen, wie ich vorher eingesetzt habe.
Ja, darüber müssen wir, glaube ich, nochmal beim Mittagessen weiterreden. Danke dir. Aber wir springen jetzt ja auch wirklich immer wieder rein und deswegen habe ich versucht, mal deine 13 Empfehlungen, glaube ich, wie du sie mit den Nummern betitelt hast, einfach mal so in versucht, ein paar Denkfelder in Cluster zu ordnen. Und da ist natürlich der erste menschliche Einzigartigkeit, Relevanz, Themen. Und vielleicht können wir da noch mal drauf gucken. Wenn du 3 Kompetenzen nennen müsstest, die uns niemand nehmen kann, welche sind das?
Also 3 Fähigkeiten, die Zukunft sicherer machen als Mensch. Wenn die KI alles Kognitive besser kann, heute schon oder bald, und die Roboter alles Physische besser können, heute schon oder bald, dann gibt's eine Domäne, die die beiden niemals können werden, Mensch sein. Also richtig Mensch sein. Und dann ist es aber nicht ausreichend, einfach Mensch zu sein, sondern aus meiner Sicht ein exzellenter Mensch zu sein. Manche regen sich über dieses Wort auf, weil es elitär klingt. So meine ich es aber nicht. Ich möchte es mit Menschen zu tun haben, mit denen man es gerne zu tun hat. Ich möchte es mit Menschen zu tun haben, auf die man sich verlassen kann, die sich selbst so weit steuern können, dass sie eine Vereinbarung einhalten, die gut kommunizieren können, die initiativ sind, unternehmerisch sind, die Verantwortung übernehmen.
Sind wir bei Werten auch wieder, ja.
Die ethisch handeln, ganz genau, ja. Ein exzellenter Mensch zu sein und zu werden oder exzellenter zu werden, ist ganz grundsätzlich die allererste und wichtigste Qualifikation, die aber auch aus ganz vielen Fähigkeiten besteht. Ich würde, und tue das so jungen Menschen immer raten, sich eine technische Qualifikation anzueignen. Und dabei ist es praktisch egal welche, weil die werden alle veralten. Aber ein grundsätzlich technisches Verständnis ist hilfreich. An Sprachen tut es gut, so perfekt wie möglich Englisch zu sprechen. Alle anderen Sprachen sind egal, das sage ich schon seit vielen Jahren. Jetzt haben wir gesehen, warum ich das sage, weil wenn ich Mandarin lernen will, kann ich natürlich all die Mühe mir machen oder ich nutze KI dafür. Es sei denn, ich mache das als Hobby. Natürlich, wenn Italienisch erregend ist für jemanden, dann kann man natürlich als Hobby Italienisch lernen, gar keine Frage. Und es erweitert auch das Denken, alles wunderbar. Aber aus beruflichem Sinne macht es, gibt es nicht so viel Sinn. Man sagt immer Empathie, Fähigkeit, sich in andere hineinzufühlen. Ich würde es mal emotionale Intelligenz nennen, weil Empathie ist immer nur ein Teil davon. Exzellenter Mensch sein, das ist eigentlich das Große. Und die Qualifikation oder letztlich die strategische Ausrichtung als Mensch. Wenn du nur am Rechner arbeiten kannst, was du mit Bildschirm, Tastatur und Maus machst, und du hast nicht viel mit Menschen zu tun, sorge dafür, dass sich das ändert. Habe Kontakt zu Kunden, habe Kontakt zu Menschen, die das Ganze bezahlen. Zu Kollegen reicht noch nicht mal aus.
Was müssen Menschen verlernen, um diese Stärken zu entfalten?
Im Prinzip eine Banalität. Die aber selbst die größten Unternehmen leider immer wieder übersehen oder vergessen. Menschen zahlen nicht für mein Produkt, sie zahlen nicht für meine Stunde, sie zahlen nicht für meine Kreativität. Sie zahlen ausschließlich und immer nur für die Wirkung, die ich bei ihnen erziele oder für die Wirkung, die mein Produkt bei ihnen erzielt. Und in der Regel ist das immer eine emotionale Wirkung. Also wir werden immer von A nach B kommen wollen. Und bisher hat Deutschland ganz gut davon gelebt, dass wir Maschinen gebaut haben, die immer teurer wurden, 50, 60, 70, 100.000 Euro, genannt Auto, die wir dann für 1,5 Stunden am Tag nutzen, was vollkommen verrückt ist. Aber wir haben das aus emotionalen Gründen gemacht und weil es keine Alternative gab. Also von A nach B kommen wollen, werden wir immer. Aber wir werden das in Zukunft mit KI-gesteuerten Fahrzeugen machen, mit Robotaxis machen, die preiswerter, sicherer, müheloser sein werden und uns mindestens 2 Wochen Autofahrzeit im Jahr sparen. Wenn ich aber mich ins Auto verliebt habe, so wie sich alle in ihre Produkte, alle in ihre Konzepte, alle in ihre Modelle verlieben, wenn ich mich in meine Bauteile verliebe, wenn ich mich in die Technik einer Zylinderkopfdichtung verliebt habe, wenn das mein Leben lang meine Kompetenz ist, dann will ich nicht, dass das weggeht. Deshalb muss man immer in dieser erstrebten, vom Kunden erstrebten Wirkung denken. Das geht nämlich nicht weg. Immer von A nach B werden wir kommen wollen. Wir werden immer Emotionen aus Musik genießen wollen. Aber wir kaufen uns kaum jemand. Vinylschallplatten, CDs, MCs oder MP3-Dateien. Nein, wir zahlen Miete für eine Datenbank. Das ändert sich ständig. Aber die Wirkung bleibt immer die gleiche. Also das ist der Kern, um sich vor Disruption zu schützen.
Also geht es auch wirklich an die Einstellung zu so einem, nenne ich es Konsum oder Markeneinstellung, dass ich bewusst diese Sachen auch loslasse und offen bin für neue, ja, dann sind es ja schon Erlebniswelten, wenn ich in ein ferngesteuertes Auto einsteige etc. Also es sind eigentlich, ja, also ich denke jetzt gerade laut, dass, weil ich versuche es nochmal zu greifen. Was muss ich verlernen? Verlerne ich mein altes Konsumverhalten oder meine...
Ne, ich habe jetzt aus Sicht der Anbieter, der Unternehmen gesprochen.
Ja, ja.
Also es ist ja immer relativ leicht, das so in konsumorientierten Märkten zu sehen. Aber wenn ich Tiefbohrer herstelle, also Bohrwerkzeuge, die tiefe Löcher in Metall bohren, dann kann ich sagen, ich bin stolz auf diese Bohrer, weil wir seit Jahrzehnten das machen, da Weltmarktführer sind und so weiter. Und weil wir mit diesen Bohrern unter anderem dazu beigetragen haben, dass der Dieselmotor, bevorzugt der deutsche Dieselmotor, weltweit führend war oder ist. Wenn aber sich Verkehr vollständig elektrifiziert, was bis 2035 zu 90% passiert sein wird, dann hilft mir, dann kann ich etwas als Weltmeister, das keiner mehr haben will. Also es geht um die Anbieter, die was verlernen müssen oder die was neu lernen müssen, nämlich das, was auch konstant bleibt. Wir alle suchen ja in dieser verrückten, schnellen Welt nach Dingen, auf die man sich konzentrieren kann, die konstant bleiben können. Und das ist das, was ich emotionale Wirkungen nenne. Mhm. Auch der Bohrer bewirkt beim Maschinenbauer, an den ich liefere, letztlich eine emotionale Wirkung. Ich muss mir keine Sorgen machen, das funktioniert einfach. Und die Wirkung ist, kann ich aber erweitern, indem ich nicht nur den Bohrer sehe, sondern ich sehe den Bohrprozess. Da geht es um Daten. Ich sehe dann den Maschinenprozess. Da geht es um noch mehr Daten. Und möglicherweise den gesamten Anlagenprozess beim Kunden. So braucht es, in diese Richtung müssen wir denken. Wie gesagt, eigentlich banal. Mhm. Aber wenn wir uns anschauen, welche Unternehmen scheitern, ist es fast immer dieser Zusammenhang. Entweder.
Ja, deswegen wollte ich auch noch mal ein bisschen nachbohren, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. dass die Essenz rauskommt. Es ist auch, glaube ich, ein Punkt heißt, bestimme deine einzigartige Kombination von Fähigkeiten und deinem einzigartigen Nutzen. Also es geht ja auch immer mehr um, ja, also sein, ja, eigentlich geht es auch immer um persönlich oder Personenmarken oder immer mehr auch um die Essenz, die ich stifte, Wert stifte.
Ja.
Von den Personen, oder?
Ja. Wir haben ja vorhin das Szenario gemalt, dass wir 60-80% der Tätigkeit nicht mehr als Menschen machen müssen, sondern wir neue Aufgaben brauchen. Wie wir damit überhaupt umgehen, wie wir das lösen, da müssen wir noch drüber sprechen, sonst bleibt das offen und das wäre falsch. Aber wenn ich als Mensch trotzdem arbeiten will, wenn ich Menschen finden will, die mich bezahlen, dann werde ich das als Angestellter immer weniger tun können. Dann brauche ich aber in dem Meer all derer, die sich anbieten, die ja dann auch weniger Jobs haben oder keine Jobs mehr haben, muss ich ja Gründe liefern, warum man mich beauftragen sollte. Wir haben aber ein industriell geprägtes Ausbildungssystem und sind auch stolz darauf, dass wir Labels drauf machen können. Diplom-Ingenieur, Master of Arts in, Bachelor of Arts irgendwo. Und haben viel zu wenig, und da ist nichts neu dran, das ist im Prinzip Karrierestrategie, viel zu wenig die Besonderheiten eines Menschen ausgeprägt. Hat jemand möglicherweise ein besonderes Hobby, spricht eine exotische Sprache, hat eine besondere Krankheit überwunden? Alles das sind Elemente, die eine Positionierung, das wäre wieder der Begriff, aber dann als Mensch, als ein besonderer Problemlöser und Wunscherfüller rechtfertigen. Das trauen sich viele nicht zu verwenden. Also ich weiß, dass ich in Lebensläufen, wenn jemand glaubwürdig Leistungssport betrieben hat, beispielsweise Kampfsport betrieben hat, das immer als Pluspunkt gewertet habe und das praktisch mit in das Qualifikationsprofil reingenommen habe. Das machen wir zu wenig. Das meint diese einzigartige Kombination von Fähigkeiten, weil jeder Lebensweg ist einzigartig.
Ja, und die Narben sind eigentlich die Themen, die einen prägen und die auch dann die Weiterentwicklung natürlich beschleunigt haben. Ja. So hart, wie es dann in dem Moment ist. Also man kann eigentlich sagen, wenn man diesen Cluster so zusammenfasst, habe ich mir erlaubt, menschliche Relevanz ist die härteste Währung der KI-Ökonomie.
Sehr gut zusammengefasst.
Danke. Du hast gerade gesagt, wir sollten drauf gucken, wie man da hinkommt. Würde das jetzt passen oder sollen wir uns die anderen Cluster noch angucken?
Wann auch immer. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir das noch aufnehmen.
Nee, dann schieben wir das jetzt gerne da rein, weil ja. Dann helf uns, welchen Weg wir beschreiten würden aus deiner Sicht.
Ich habe in einer dreiteiligen Videoreihe mir selbst bewusst gemacht, wohin das denn führt, wenn Robotik alles kann, wenn KI alles kann und so weiter. Und in einem Wirtschaftssystem, wie wir es jetzt haben, kann dieses System nicht mehr bestehen. Das System besteht darin, dass im Zuge der Industrialisierung wir es aufgebaut haben, dass 90%, über 90% der Menschen in abhängiger Beschäftigung arbeiten, also Arbeitsleistung erbringen, für die sie dann Geld bekommen, von dem sie dann leben. Vor der Industrialisierung waren Menschen weitaus mehr selbstständig, auch wenn das jetzt keine bessere Zeit war. Aber wir müssen wieder oder werden wieder zwangsläufig dahin kommen, dass wir mehr Selbstständigkeit wagen, dass wir uns wieder auswildern statt domestizieren, dass wir den Menschen Möglichkeiten schaffen, Einkommen zu generieren, ohne dass sie im klassischen Sinne in einem Job arbeiten. Jetzt kann man sich fragen, wer hat denn vor dieser KI-Welt, KI und Robotik, Welt der Zukunft, gar keine Angst? Oder brauchst du nicht zu haben? Das sind Menschen, denen Unternehmen gehören oder Anteile an Unternehmen gehören, in nennenswerter Größe, die auf diese Welt gut vorbereitet sind, die davon profitieren. Also jemand, der ein Unternehmen hat, das KI sehr intensiv einsetzt, sich im Prinzip schon so fit gemacht hat und auch weiß, wie man sich in der nächsten Ära des Unternehmens organisieren will. Das ist ein zukunftssicheres Unternehmen. Die freuen sich nur. Und das ist die einzige Zielgruppe. Also müssten wir folglich möglichst viele Menschen zu Eigentümern an produktivem Kapital machen. Idealerweise an produktiven Unternehmen machen. Leider dauert das sehr lange. Wir haben ja das Rentensystem eben falsch aufgesetzt. Aber es gibt Vorbilder. Der norwegische Staatsfonds hat mittlerweile für jeden Bürger Norwegens 340.000 Euro Vermögen aufgebaut. Wir haben das leider verpasst. Auch weil wir dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen, weil Börse ist ja Zockerei und so weiter. So, jetzt könnte man aber diesen Aufbau von Kapital beschleunigen. Im Grunde wären wir gut beraten, jedem Neugeborenen 100.000 Euro, 200.000 Euro zu schenken, mit der Bedingung, dass das in einen breit gestreuten Aktienfonds investiert werden muss, dass man vor dem 50. 60. Lebensjahr nicht drankommt, aber dass man es beleihen kann, also Menschen Startkapital schenken. Dass man Menschen, die ihren Servicejob an einen humanoiden Roboter verlieren, hilft, in solche Roboter zu investieren. Dass man der Lkw-Fahrerin hilft, die ihren Job an den autonomen Lkw verloren hat, in solche Lkws zu investieren. Das wird aber nicht reichen. Wir werden Transfers zahlen müssen. Aus meiner Sicht nicht bedingungslos, sondern geknüpft an die Bedingung, dass man tatsächlich zu wenig verdient. Also aus meiner Sicht mit einer negativen Einkommensteuer. Damit könnten wir das gesamte Sozialsystem sparen und das Geld lieber den Leuten geben. Wie finanzieren wir das? Ich habe da 20 Quellen mir angeschaut. Die beste wird sein, dass wir die zusätzliche Produktivität der Unternehmen besteuern. Ich freue mich als Unternehmer darüber nicht, aber es ist der fairste Weg. Es ist vielleicht auch nicht ganz so fair, dass Kapitalerträge niedriger besteuert werden als Arbeit. Das werden wir ausgleichen müssen. Und möglicherweise müsste man bei Erbschaften, bei sehr großen Erbschaften nochmal hinschauen, ob das, was man nicht selbst geschaffen und verdient hat, ob das nicht manchmal bei denen besser aufgehoben wäre, die einen besseren Staat brauchen. Das sind alles soziale Gedanken, das ist aber nötig, um den Frieden zu bewahren, um den gesellschaftlichen Frieden zu bewahren, um eine lebenswerte Welt zu bewahren. Weil wenn Menschen kein Geld haben, sich die Dinge zu kaufen, dann hat auch das Vermögen keinen Wert. Dann sind auch die Unternehmen weg. Ein dritter Faktor, dadurch, dass KI und Robotik so viel produktiver sind, auch effizienter sind, wird der Lohnanteil in jedem Produkt und jeder Dienstleistung immer weiter sinken. Und weil es Konkurrenz gibt, werden die Preise auch wirklich sinken. Das wird man weitergeben müssen. Wir werden also eine technische und eine ökonomische, wirtschaftliche Deflation haben, sodass wir von dem gleichen Geldbetrag uns mehr leisten können. So, das ist ein ganzes System, aus dem heraus sich die Staaten sehr unterschiedlich bedienen werden. Aber das ist der Weg, wie wir es über vielleicht 15, 20 Jahre erreichen, dass alle im Überfluss leben. So utopisch das auch klingt.
Jetzt fällt es mir schwer, wieder in unsere sehr, sehr kleineren Cluster zu kommen oder Denkweisen zu kommen. Aber lass uns nochmal probieren, warum ist Zeit gegen Geld ein Auslaufmodell oder Dienstleistungen zu produktisieren, dass daraus auch Wirkung bezahlt wird. Also einfach nochmal so dieses Thema, wie neues Einkommen entstehen kann. Das würde mich nochmal so als weiterer Bereich interessieren.
Ich meine, dass Zeit gegen Geld kein gutes Abrechnungsmodell ist, haben, glaube ich, viele Branchen schon verstanden. Es war aber bisher bequem, das so zu machen. Es hat aber schon immer mehrere Probleme gehabt. Wer langsam ist, bekommt mehr. Wer langsam ist, berechnet mehr Stunden. Das ist nicht im Sinne der Auftraggeber. Und es macht den Konkurrenznachteil gegenüber KI-Systemen nur größer. Nochmal, Menschen zahlen nicht für die Stunde, nicht für das Produkt, nicht für das Modell, nicht für das Konzept, sondern nur für die Wirkung. Also muss ich idealerweise die Wirkung bepreisen. Und das kann man annäherungsweise machen, indem man zum Beispiel Dienstleistungspakete zusammenstellt. Das ist produktisierte Dienstleistung. Bei realen physischen Produkten ist das ein bisschen leichter zu denken, aber es gehört trotzdem die Wirkung berechnet. Also wenn jemand mir sagt, du darfst ein Aktiendepot führen, das kostet 200 Euro im Jahr, dann ist das weniger gut, als wenn man mir sagt, wir nehmen 0,0 irgendwas Prozent von deinem Zuwachs. Weil dann hat er bei mir die Wirkung berechnet. Und hat möglicherweise auch ein Interesse daran, dass es bei mir überhaupt Zuwachs gibt. Also wir müssen die Interessen von Kunde und Lieferant gleichgerichteter machen. Deshalb Zeit gegen Geld möglichst schnell daraus. Weil wir immer weniger Zeit brauchen und deshalb immer weniger Stundensatz bekommen.
Also kann man so dieses Cluster vielleicht so zusammenfassen: KI automatisiert Ausführung, bezahlt wird Gestaltung und Wirkung.
Ja,
ja. In meiner Sprache, danke
ja.
dir.
Ja, genau.
Ein weiteres Cluster aus deinen Empfehlungen ist, ja, wie man Abhängigkeit reduziert. Also, und da ist vielleicht so, du empfiehlst mehrere Einkommensquellen oder Auftraggeber zu haben. Ist das Freiheit oder Überforderung, was du da dir vorstellst vielleicht auch? Oder ist das der Wandelprozess, den wir brauchen?
Ja? Ja, böse gesagt, im Zuge dieser Entwicklung, dass wir über 90% der Menschen zu abhängigen Beschäftigten gemacht haben, und man merkt ja schon, beide Wörter sind nicht wirklich angenehm, abhängig und beschäftigt. Ich will weder abhängig sein, noch will ich beschäftigt sein. Aber das ist im Moment unser Konzept und das kann eben nicht mehr funktionieren. Wenn wir wieder zurückgehen in eine Welt, wie sie sein sollte, wie sie auch mal war, dass man mehr Verantwortung dafür hat, dass man sich selbst Arbeit findet, sucht oder schafft und eben Einkommensmöglichkeit. Nicht jeder mag heute selbstständig sein. Viele junge Menschen bevorzugen irgendeinen öffentlichen Dienst, weil man vermutet, dass das sicher ist. Aber eine Anstellung war prinzipiell betrachtet schon immer eine Selbstständigkeit mit einem einzigen Kunden, von dem man ausging, dass er fair ist und dass er sicher ist. Deshalb wollen Eltern immer, dass ihre Kinder beim Daimler arbeiten oder beim großen Unternehmen arbeiten. Aber die sind eben nicht gefeit vor strategischen Fehlern, wie wir gerade bei der deutschen Automobilindustrie sehen. Deshalb einen Arbeitgeber zu haben, wird immer gefährlicher. Einen fairen Arbeitgeber zu haben, also ich bezeichne mich jetzt mal so, weil ich mit meinem Team vereinbart habe, es ist nicht mein Interesse, möglichst wenige Leute einzusetzen, sondern ich möchte, dass wir als Team zusammenbleiben, dann ist das kein Problem. Das ist eine gute Situation. Aber die meisten sehen das ja anders. Ja, je größer das Unternehmen wird, desto rücksichtsloser sind die auch. Deshalb brauche ich Auftraggeber. Im Prinzip, ich habe früher auch immer gesagt, die ideale Unternehmensgröße wäre 1. Also mit, durchaus auch wenn es viele Mitarbeiter sind, mit Selbstständigen zu arbeiten. Jetzt haben wir leider rechtliche Herausforderungen dabei und Gesetze gehören mit zu den hemmenden Faktoren, wenn man sich entwickeln will. Die verlangsamen die Dinge auch, kann man sagen, das ist gut so. Aber wir haben natürlich so ein Scheinselbstständigkeitsgesetz, wir haben Arbeitsschutzgesetze und alles das ist alles auch gut gemeint. Es wird uns aber in unserem Wandel hin in ein Wirtschaftssystem, das resilient ist, das zukunftsfähig ist, sehr behindern. Und nicht alle werden sich an unsere romantischen Vorstellungen halten. Die Chinesen werden das nicht tun und die Amerikaner gerade jetzt noch weniger.
Also kann man hier sowas wie als These aufstellen, Resilienz entsteht nicht durch Sicherheit, sondern durch Vielfalt.
Ja, weil die Sicherheit ohnehin imaginär ist. Ja, Es gibt diese Sicherheit nicht. Es gibt eine gewisse Bequemlichkeit, weil in einem Unternehmen zu arbeiten, da ist alles organisiert. Ich muss mich nicht jedes Mal um die Kollegen kümmern, ich muss mich nicht um Aufträge kümmern, zumindest die meisten nicht. Das fühlt sich dann so an. Das war auch bisher für viele durchaus wahr. Es wird aber immer weniger ein Grund sein, um sich sicher zu fühlen.
Ein weiteres Cluster, das hattest du aber auch schon in der Folge angesprochen, wie man KI zu seinem Verbündeten macht. Und da gibt es eben Empfehlungen, werde meisterhafter Könner in der Nutzung von KI, das hattest du schon, bringe dein gesamtes spezielles Wissen als Datengrundlage in deine KI-Systeme ein. Also eigentlich dieses Umarmen der Technologie, um aber auch wieder bewusst sich zu machen, ja, wo man herkommt und was man eigentlich alles auch schon in diesem Leben ja nicht gelernt nur hat, sondern auch vor allen Dingen weitergeben kann. Ne?
Also man kann sich selbst prüfen, ob man da zukunftssicher ist. Wenn ich sagen kann, ich bin sehr neugierig, was diese KI-Systeme alles können. Ich habe Lust darauf, die intensiv zu nutzen. Ich freue mich darauf, zu erleben, wie gut ich sein werde, wie gut meine Leistung sein wird, in der Kombination von mir als Mensch und den Systemen. Ich kann meine 1000 Experten, die ich für 20, 30 Euro im Monat bekomme, die kann ich wunderbar einsetzen. Das finde ich alles total spannend. Und ich sehe mich schon in der nächsten Ära meines Berufs. Wenn ich dem nicht zustimmen kann, wenn ich sage, nee, so sehe ich das nicht, dann habe ich was zu tun. Weil diese Neugier braucht es, diese, in anderen Worten, Zukunftsfreude braucht es. Und diese, nicht nur Bereitschaft, sondern diese Lust auf den Einsatz solcher Werkzeuge. Wenn ich eher Gedanken habe, wie wird das rechtlich alles eigentlich ordnungsgemäß ablaufen? Führt KI nicht zu einem Einheitsbrei? Machten denn diese KI-Systeme nicht ständig Fehler? Wenn ich solche Gedanken habe, dann muss ich mich eher so einschätzen, dass ich ein Abwartender bin. Und das Abwarten kann gefährlich sein. Also wir dürfen auf gar keinen Fall abtun und abstreiten, dass es Gefahren gibt und dass es Fehlerquellen gibt und so weiter. Aber ich bitte mal jeden Menschen darüber zu entscheiden, nachzudenken, einzuschätzen, habe ich Menschen schon mal eingestellt oder habe ich schon mal mit Kollegen gearbeitet, die eben Fehler gemacht haben? Ich glaube, das ist jedem schon passiert. Habe ich schon mit Kollegen gearbeitet, die nicht halten, was sie versprochen haben? Mit Kollegen, die mich vielleicht sogar anlügen, die sogar tun, als wüssten sie was? Das machen KIs ja immer. Nur bei Menschen ist das praktisch auf einem bestimmten Niveau. Die KIs werden aber immer besser. Und alleine, wenn ich als einzelner Mensch nicht nur mit ChatGPT arbeite, sondern vielleicht ChatGPT und Gemini und vielleicht Grok oder noch Anthropic, Claude, eine Frage, eine Aufgabe gebe, die miteinander vergleiche, dem einen das Ergebnis des anderen gebe, dann habe ich alleine schon, was jedem zugänglich ist, 4 Systeme, 3 oder mindestens 2, die sich gegenseitig kontrollieren. Diese Qualität erreicht doch keiner. Und dass das stochastische Papageien sind, die nur das nächste Wort voraussagen, ja, das war vor 3 Jahren so. Das ist heute bei weitem nicht mehr so. Wir haben Reasoning-Modelle, wir werden jetzt über die Sprachmodelle, über die multimodalen Modelle hinausgehen mit Weltmodellen, also die physische Welt auch begreifen.
Dann die selbstlernenden KIs natürlich, die sich selber
beschleunigen. Und die rekursive Selbstverbesserung. Mhm. Das ist dann praktisch die ultimative KI, die, man sagt, hat dann vor 61 Jahren schon mal gesagt, die letzte Erfindung der Menschheit. Also das darf man nicht abtun, dass es da Gefahren gibt, absolut. Aber auf die Gefahren, darum kümmern sich genügend Menschen. Man selbst sollte Lust haben, Neugier haben, sich auf diese Ära freuen. Und wenn man das nicht so empfindet, hat man was zu tun.
Also nicht KI ersetzt Menschen, sondern Menschen mit KI ersetzen andere. Du nix, danke. Ja. Dann kommt noch als letztes Cluster das Thema Gesellschaft, Systemgestaltung, Politik. Und da hast du eigentlich ganz konkret eben wirke politisch mit, dass wir in unserem Wirtschaftssystem zukunftsintelligent werden oder es einfach umstellen. Also für dich ist die Gemeinschaft Und da natürlich auch wieder, um an den ersten Punkt zurückzukommen, Menschen untereinander werden weiterhin soziale Wesen sein, hoffen wir. Und sind es auch und wollen eben in der Gesellschaft zusammenleben und die muss verändert werden.
Ja, es ist ja, um das nochmal zu sagen, es kann kein Fehler sein, wenn mehr Intelligenz in die Welt kommt. Es kann auch kein Fehler sein, wenn mehr Arbeitskraft im physischen Sinne in die Welt kommt. Ja, es fehlen ja allein 80 Millionen Arbeitsplätze weltweit, 80 Millionen Arbeitskräfte weltweit. Das Problem, die Angst, die entsteht ja nicht wirklich dadurch, ja, sondern es ist ja nur gut. Ja? Also wir freuen uns ja, dass wir die Dampfmaschinen entwickelt haben, dass wir Eisenbahnen damit betreiben konnten. Wir freuen uns über die Segnungen der Medizin. Wir freuen uns über die Segnungen der Energietechnik. Und das sollten wir jetzt auch tun. Das Problem entsteht nur, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass Menschen, über 90% der Menschen, einen Arbeitsplatz brauchen. Oder haben. Wohin wir uns transformieren werden, kurzfristiger oder langfristiger, wir werden dort landen, auf jeden Fall bin ich sicher, ist, dass wir unsere Tage damit verbringen können, was uns zentral wichtig ist. Wenn wir mal auf die Statistiken schauen, was die Leute sagen, so im Mittel 20% der Leute sind so richtig engagiert im Job und haben so richtig Lust auf ihren Job. Oder haben auf 20% ihres Jobs Lust. Das machen sie doch schon im wesentlichen Teil deshalb, weil sie davon leben. Und weil sie sich daran gewöhnt haben. Und weil sie darin vielleicht ihren Lebenssinn sehen. Ersatzweise. Aber es gibt so viele Menschen um mich herum. Das sind die eigenen Eltern, das sind die eigenen Kinder, das sind die Freunde. Es gibt so viele Erlebnisse, die wir noch nicht gemacht haben oder wieder gerne machen würden. Ich mache mir um die Beschäftigung der Menschen gar keine Sorgen. Wenn, dann vielleicht um das Sinnempfinden. Aber wir werden in einer Zeit sein, wo wir Einkommen haben werden, in welcher der genannten Form auch immer, wo wir uns viel mehr zum größeren Teil darum kümmern können, was uns tatsächlich wichtig ist. Entweder arbeiten wir im klassischen Sinne noch, die Arbeit geht ja nicht komplett weg, aber dann ist es vielleicht ein kleinerer Teil unserer Arbeit. Werde ich weniger arbeiten? Ich glaube, nein. Ich werde das tun, was ich auch heute tue. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass ich für vieles davon kein Geld mehr bekomme. Also da hindert mich ja keiner dran. Mhm. Und deshalb brauchen wir eine Umstellung des Wirtschaftssystems. Das aber erzählt zumindest hier kein einziger Politiker. Ich würde sagen, in der Frage, wissen die das nicht, dass das passiert und kommt? Oder wollen die es nicht sagen, weil es einfach zu gefährlich wäre? Weil die werden ja gleich abgewählt, weil man glaubt, dass es welche gibt, die das alles bewahren können, wie es ist. Und die gibt es halt nicht. In den USA gibt es beispielsweise, neben den Tech Bros und den ganzen, die das sowieso propagieren, gibt es zum Beispiel den Bernie Sanders, also weit in seinen 80er Jahren, der spricht das klar an. Ja, das ist ein Demokrat, eigentlich fast ein Sozialist, könnte man sagen. Aber der kümmert sich um seine politischen Ideen und auch um die Leute. Er sieht die soziale Notwendigkeit und macht das auch lautstark klar. Hier in Deutschland, in Europa hört man das selten. Aber das ist kein Prozess, der irgendwann stattfindet. Der hat begonnen. Mhm. Vor 1-2 Jahren.
Ich hoffe, ich mache jetzt nicht ein zu großes Thema auf, aber Europa, Deutschland, digitale Souveränität, gerade auch in Heilbronn mit der ganzen Schwarzgruppe, entstehen ja da ganz klare, laute Stimmen, sage ich mal, die nicht nur auch die finanziellen Mittel haben, sondern die auch umsetzen. Wie siehst du das in dem Kontext? Was muss da passieren oder ist es aus deiner Sicht eigentlich schon gelaufen?
Also wenn wir das Messen an einer Führungsrolle in Zukunftstechnologien, die wir mit KI und Robotik jetzt mal ausgewählt nehmen, die beiden wichtigsten. Und Robotik ist eigentlich auch nur verkörperte KI. Sich dort vorzunehmen, weltweit führend zu sein, das wäre wirklich illusorisch. Weil diese Fähigkeiten sich exponentiell entwickeln. Der erste, der diesen rekursiven, sich selbst verbessernden KI-Roboter schafft, der ist in einer Woche so weit weg, dass er praktisch nicht mehr eingeholt werden kann. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber so ist das auch mit diesen Modellen. Die Chinesen haben ja gezeigt, dass man mit sehr viel weniger, mit DeepSeek, mit sehr viel weniger Investitionen was aufholen kann. Aber sie waren darauf angewiesen, im Prinzip mit ChatGPT zu arbeiten. Deshalb ist es aber trotzdem richtig, möglichst viel sinnvoll, beides ist wichtig, zu investieren, um dran zu bleiben. Ja? Wir haben mit Mistral ein europäisches Sprachmodell. Wir haben die Black Forest Labs, heißen sie, glaube ich. Ja, wir haben Aleph Alpha, wir haben N8N. Es gibt schon ein paar Inseln in Deutschland. Wir haben Nura mit den Robotern in Metzingen, in Riederich. Das ist schon gut und zeigt auch, dass unsere Fähigkeiten nicht alle weg sind. Ja, aber hat einen kulturellen Aspekt, das ist diese Zukunftsangst, diese Risikoaversion, die wir haben. Bei uns muss immer alles ganz sicher sein. Und was sicher ist, hat eben weniger Chancen. Wir müssen risikobereiter sein, mehr Zukunftsfreude haben. Und das funktioniert nach meinem Verständnis im Unternehmen. Ich würde mir nicht zutrauen, ein Volk zu drehen oder einen Staat zu drehen. Ja, deshalb ist diese Empfehlung, wirke politisch mit, dass wir unser Wirtschaftssystem zukunftsintelligent umstellen. Ich werde das nicht tun. Also außer meinen öffentlichen Verlautbarungen und Vorträgen und so weiter. Aber es ist nicht meine Sache. Ich will dafür sorgen, dass das in den Unternehmen passiert. Weil wenn es in vielen Unternehmen passiert, wenn es in vielen Familien passiert, dann wird das auch wieder. Ja, weil all die Fähigkeiten, die man deutschen Ingenieurinnen und Ingenieuren zutraut, die sind ja nicht alle weg. Ja, sind
unbedingt, ja.
Ein Stück weit abtrainiert und ein Stück weit behindert und so weiter. Ich glaube, da kennen wir alle die Ursachen.
In aber ich glaube, Scheibchen dass, geschnitten.
Ich glaube, dass wir das so machen müssen, wie die Stoiker das empfehlen. Konzentrier dich auf das, was du machen kannst, was du beeinflussen kannst. Und wenn das viele tun, dann wird es auch wieder besser. Wir müssen trotz Politik erfolgreich sein.
Hui, jetzt sind wir schon ganz schön fortgeschritten, aber ich habe noch einen Block, der vielleicht auch für die praktische Anwendung ganz spannend ist. Business Wargaming. Ja. Einfach dieses Werkzeug hatte ich mir noch mal rausgesucht, weil es nicht nur vom Begriff jetzt vielleicht ein bisschen strittig ist, aber einfach wie... Und das ist aktuell, werden meine Geschäftsmodelle angegriffen. Kannst du das vielleicht kompakt kurz erklären, was dahinter steckt und wann man das eigentlich einsetzt in Unternehmen?
Also Wargaming bedeutet in diesem Kontext, versuche dir vorzustellen, wie dich Wettbewerber, die es schon gibt oder die es noch gar nicht gibt, angreifen könnten, sodass sie dir die Aufträge und die Kunden wegnehmen könnten. Wargaming gibt es seit Jahrtausenden. Dass Menschen sensibel sind, wenn man das Wargame nennt. Also ich würde fast sagen, das ist ein Ausdruck unserer übertriebenen Kultur. Ich hätte gedacht, dass wir mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vielleicht ein bisschen mehr Realitätssinn wieder reinbekommen. Es gibt eben Kriege und wenn sie in Äthiopien stattfinden, haben sie uns ja bisher auch nicht so sehr gekümmert. Jetzt ist es halt irgendwie präsenter. Wargames sind einfach Simulationen von Vorgängen zwischen Gegnern. Das kann jetzt im Spiel sein. Im Fußball machen die das permanent. Das machen die im Handball, das machen die in jeder Mannschaftssportart. Was könnte die gegnerische Mannschaft machen? Wie könnten die sich aufstellen? Wen könnten sie in die Mannschaft nehmen? Überraschenderweise, mit welchem System könnten sie spielen? Das macht man da genauso. Und im Business würde das meinen, stellen wir uns vor, Wettbewerber A und Wettbewerber B, den wir kennen, die fusionieren plötzlich. Ja, das ist bei Bosch mal so passiert. So haben wir vor 20 Jahren, glaube ich, mit denen die ersten Wargames gemacht. Die fusionieren, die bekommen eine neue Führung und die bekommen eine riesige Finanzspritze. Und diese neue Führung, das sind richtig ambitionierte Leute. Die haben richtig Lust, die Branche aufzumischen, weil die kommen nicht aus der Branche und denen sind die Gepflogenheiten in der Branche auch egal. Das Einzige, was denen zählt, ist die Wirkung für die Kunden. Ja, da kriegen wir mehrere Prinzipien zusammen. Und dann kommt noch ein Wettbewerber, der wird gerade neu gegründet von jemandem, der immer ganz disruptiv denkt, wie zum Beispiel der in Deutschland viel gehasste Elon Musk. Wie würde der meinen Maschinenbaubetrieb umkrempeln, führen? Wie würde der uns angreifen mit seinem neu gedachten Maschinenbaubetrieb? Was würde der weglassen? Was würde der tun? Damit macht man sich erstmal bewusst Angst. Deshalb dient es auch dazu, so ein etwas selbstzufriedenes, sehr erfolgreiches Team ein bisschen aufzuwecken. Angst alleine ist gefährlich. Also ist die Frage, wo würde es wehtun, wenn die uns so angreifen würden? Wie können wir uns dagegen schützen? Wie können wir die Folgen lindern oder vielleicht den Angriff sogar verhindern? Wie können wir, weil es ja nur simuliert ist bisher, wie können wir so angreifen unter ethischen Leitlinien? So, das macht also einen erstmal, das macht wach, das macht ein bisschen Angst. Und dann aber stellt es um auf, was können wir tun, um in dieser Simulation gut dazustehen und zu gewinnen. Und ich habe am Anfang gesagt, man muss die nächste Ära seines Unternehmens vor Augen haben, wie das Unternehmen sich richtig zukunftssicher und zukunftsfähig gemacht hat. Und das muss man deshalb sage ich muss, weil es zu jedem Zeitpunkt da draußen mindestens ein Dutzend anderer Teams gibt, die gerade genau das tun. Dein Geschäft gerade neu denken. Dein Geschäft so denken, dass deine Kunden große Vorteile haben, dass aber schneller, billiger, angenehmer geht und du raus bist. Und wenn du das nicht selbst denkst, dann überlässt du denen das Zukunftsdenken. Das ist Wargaming.
Vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine kleine Mini-Rubrik, bevor wir zum Ende kommen. Ja. Einfach 5 Fragen, die du spontan vielleicht ergänzt. Die größte Fehleinschätzung im Umgang mit KI ist?
Die Leistungsfähigkeit in Frage zu stellen.
In der KI-Wirtschaft wird Einkommen vor allem gesichert durch?
Die erhöhte Produktivität von KI.
Die wichtigste Fähigkeit der nächsten 10 Jahre ist?
Exzellenter Mensch sein.
Wenn ich nur einen Rat für Entscheider hätte, wäre es?
Sorge für Zukunftsfreude.
Was mir persönlich in unsicheren Zeiten Zuversicht gibt, ist?
Der makrohistorische Blick in die Vergangenheit.
Wunderbar. Klasse. Danke dir, Piero. Das war jetzt ein heißer Ritt und ich habe es nicht anders erwartet, deine Klarheit und auch mit deiner sehr schönen, intensiven Stimme möchte ich dir auch sagen, die zieht einen in den Bann. Da, ja, also das gibt auch eine gewisse Ruhe einen mit, weil jemand hier klar denkt, weil jemand hier Zukunft gestaltet, managt, so wie wir schön gesagt haben. Und deswegen ist eigentlich nur noch die Frage, wann ziehst du nach Heilbronn um? Wenn der IPA hier entsteht, hast du schon ein Büro gekauft, gebucht oder sowas? Der Spatenstich war ja vor kurzem.
Ja.
Oder ist es nicht auf deiner Agenda? Oder gibt es ein anderes Zukunftsprojekt für 26 bei dir persönlich?
Also mein Zukunftsprojekt, unser Zukunftsprojekt ist die Future Management Group vorzubereiten. Wir haben uns nicht irgendwie aufgedrängt dort. Man hat uns nicht gesehen oder nicht angesprochen. Deshalb haben wir mit Heilbronn außer einem wohlwollenden und sympathisierenden Beobachten bisher nichts zu tun. Kann sich ändern, weiß ich nicht. Aber es ist schon schön, dass es diese Insel für die Zukunft gibt. Von denen würde man sich noch ein paar mehr wünschen. Und es bewahrheitet sich, es ist unternehmerische Initiative.
Mhm. Vielen lieben Dank fürs Gespräch, Piero. Und ich hoffe, wir konnten den Zuhörern einiges mitgeben und vor allen Dingen Orientierung und Zuversicht und dass wir auch in dieser doch bewegten Welt unseren Weg finden werden. Davon bin ich auch überzeugt. Danke dir.
Wir werden eine gute Zukunft haben.
Klasse, danke.
Danke dir.